sind Clever Leute. Ich bin der Flö aus Nurach.
Und ich bin der Flo aus Wadring.
Und wir begrüßen euch zur 40. Folge von Auf ein Ratscha im Billersetag.
Ja, es freut uns wieder sakrisch, dass ihr eingeschaltet habt und dass es uns wieder in Zeit schenkt. Heute melden wir uns aus Haus, aus St. Jakob in Haus, mit einer spannenden neuen Folge. Und zwar dürfen wir heute bei der Katrin Stumpf daheim hucken. Es gefällt uns narrisch, dass wir da sein dürfen und sie wäscht uns halt ein bisschen was über ihr Leben und über ihre Lebensgeschichte verzeihen, weil die Katrin hat schon so einiges mitgemacht und durchgemacht im Leben, das was man sie vielleicht nicht wünscht, und sie möchte halt mit uns eben darüber reden. Freut uns, dass wir da sein dürfen, und vielleicht sagst du konkret, um was es heute geht. Hallo Kathi.
Hallo und schön, dass ich da sein darf oder dass ich mich eingeladen habe zu unserem Podcast. Ich bin halt richtig, richtig froh darüber, dass ich mal meine Geschichte erzählen darf. Und zwar habe ich Krebs gehabt und das ist noch gar nicht so lange her, also es war 2016 und ich bin jetzt 38 Jahre alt. Wir haben jetzt das Jahr 2022 und ja, ich bin gespannt drauf, was man halt für Fragen stellt dahingehend, und am Anfang wollte ich gar nicht drüber reden und mittlerweile finde ich das ganz wichtig, dass man über das redet, weil ich glaube, es gehört viel mehr über dieses Tabuthema vielleicht geredet.
Kathi, du hast schon gesagt, Krebsdiagnose 2016 ist sicher ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis für dich, aber es gibt ja auch ein Leben vor deiner Krebsdiagnose. Wie war dein Leben da? Was hast du tun? Was war deine Ausbildung? Was war dein Leben?
Ja. Also wie man vielleicht hört, bin ich in Bayern aufgewachsen. Ich bin zwar in Tirol geboren, also da in St. Jakob, habe da meine ersten 4 Jahre lang da gelebt und bin dann mit meiner Mama nach Niederbayern gezogen, zu meinem Zirchpapa. Und da habe ich dann, bis ich 18 gewesen bin, habe ich da gelebt, bin zur Schule gegangen bis 18, also habe Fachabitur gemacht, so heißt man das in Bayern. Und dann mit 18 bin ich dann ins Ausland gegangen. Da wollte ich dann nach Irland gehen, war da dann ca. 2 Jahre, habe da mit behinderten Leuten gearbeitet und ja, und dann bin ich wieder zurück und wollte dann was Bodenständiges machen und endlich mal Geld verdienen und so Geld verdienen, dass ich anschließend auch wieder auf Reisen gehen kann. Und dann habe ich mir gedacht, na, wie mache ich das am besten? Was kann ich überall auf der ganzen Welt da? Ich kann hochschneiden. Also habe ich die Ausbildung zur Friseurin angefangen und bin dann eben in Kitzbühel gewesen, habe in Kitzbühel gelernt und bin dann eben in Tirol wieder in meiner alten Heimat sozusagen hängen geblieben. Und dann war ich bis 2016 Friseurin und habe das auch voll gern gemacht, war zusätzlich auch im Kreativteam, habe Kollektionen für eine große Firma gemacht, habe Shows gehabt und war auf der Bühne, habe Leute unterrichtet, habe ihnen gezeigt, wie es Haarschneiden geht und was wir alles für neue Kollektionen pro Jahr ausgebracht haben. Und dann haben wir ein Haus gebaut und dann habe ich schon gemerkt, jetzt wird es mir dann schon langsam zu anstrengend. Ich habe mir gedacht, eigentlich möchte ich gerne eine Familie haben. Deswegen haben wir richtig groß gebaut und dann habe ich mir gedacht, na, was tue ich jetzt? Vielleicht, wenn ich jetzt nicht gleich die Familie haben kann, was kann ich in der Zwischenzeit da, damit ich ein bisschen runterkomme von dem Stress? Und dann habe ich mal nachgeschaut und habe gegoogelt und habe dann gefunden, die Ausbildung zur Kräuterpädagogin. Und habe dann auch schon alles unter Dach und Fach gehabt und bin dann dann mal zum Doktor gegangen, weil ich gemerkt habe, irgendwas ist da bei meinem Bauch komisch. Der Bauch ist aber größer geworden. Ich habe aber Schwangerschaftstests gemacht und die waren alle negativ. Und dann war ich bei der Gynäkologin und die hat dann gesagt, da ist irgendwas, was sehr raumfordernd ist, aber sie kann nicht genau sagen, was ist. Und habe mich dann gleich weiterverwiesen, also gleich ins örtliche Krankenhaus. Und dann ist die Reise losgegangen sozusagen. Und habe dann da irgendwann dann festgestellt gekriegt, dass das ein ganz seltener Tumor ist bei den Eierstöcken.
Das war 2016,
hast du gesagt, 2016, oder? Ja, genau.
Was, was hat man da für einen Gedanken oder was ist der erste Gedanke, der was da durch den Kopf gegangen ist, weil du das gesagt hast, du hast einen seltenen Tumor, du hast Krebs?
Also Tumor ist ja, also am Anfang, man weiß ja nicht hundertprozentig, ob das bösartig ist, wenn man nicht aufgeschnitten hat. Also wenn man nicht direkt in den Bauch reingeschaut hat, die Biopsien gemacht hat und das dann im Labor sozusagen untersucht hat. Deswegen habe ich mir am Anfang eigentlich immer gegen dieses Wort Krebs gewehrt, weil man gedacht hat, naja, vielleicht ist ja keiner. Mhm. die Hoffnung stirbt auf alle Fälle zuletzt und dann, wie das dann wahr geworden ist und wenn mir die Onkologen das dann gesagt haben, dass das bösartig ist, ja, da denkt man, also da kann man eigentlich gar nichts, da denkt man gar nichts. Da weiß man, glaube ich, gar nicht, was da jetzt auf einen also zukommt.
Man realisiert
man,
das
nein, gar nicht. Nein, man checkt es irgendwie gar nicht. Gar okay. nicht, nein. Und bei mir war es ja Gott sei Dank so, dass das alles so häppchenweise Creme ist, weil am Anfang hat es geheißen, es hat einen Eierstock und der war aber schon relativ groß, ich glaube 30 cm war der groß. Deswegen war auch mein Bauch so groß. Und dann hat man eben herausgefunden, dass der zweite Eierstock das auch hat. Und am Anfang hat man ja das noch gar nicht gewusst, dass ich eine Chemotherapie auch brauche. Also erst hat man gemeint, okay, es reicht mit einer Operation. Dann ist aber die zweite Operation dazu gekommen, weil ich eben, weil der zweite Eierstock das eben auch gehabt hat. Und zum Schluss habe ich dann noch eine Absiedelung in der Bauchdecke gehabt. Und
da bin ich gerade am Trinken. Also. Keine Angst.
Ja. Genau, und dann haben sie mir eben gesagt, also ich brauche jetzt, einen, weil ich eine Metastase sozusagen auch noch habe, doch nur eine Chemotherapie. Aber es war eigentlich gut, also man kriegt ja immer das, also auch von seiner Seele präsentiert, sagt man ja, was man so verarbeiten kann, was man so da leidet, oder? Mhm. Und genauso ist es auch in meinem Fall gewesen und dann war das eigentlich, also es war schon ziemlich, ziemlich schlimm und hart, aber es sind so viele Zwischenschritte noch passiert. Also ich habe ja dann keine, ich habe ja keine Kinder und dann ist es auch darum gegangen, Eizellen eingefrieren, ja, nein, was tust, möchtest du adoptieren oder nicht. Ich war ja in einer Beziehung damals und ja, und dann haben wir uns aber dagegen entschieden, weil Gott sei Dank, muss ich echt sagen, weil es einfach, ich habe mir nicht vorstellen können, dass aus dem kranken Gewebe ein gesundes Kind entstehen kann. Also, und was darf man ich da für Vorwürfe machen, wenn dann ich vielleicht gesund war, aber das Kind hätte dann einen Tumor. Ja? Also von dem her bin ich froh, dass ich mich dagegen entschieden habe.
Du hast zuerst schon gesagt, du hast lange irgendwie nicht drüber reden wollen oder nicht drüber reden können, aber man kommt ja darum nicht um, dass man wem sagt, hey, man hat Krebs. Oder wie sagt man das und wem sagt man das vor allem?
Ja, das ist eine gute Frage. Am Anfang wollte ich gar nicht drüber reden. Also ich habe mich auch voll abgekapselt. Ich habe nur mit meinen engsten Lieblingsmenschen sozusagen drüber geredet und habe hab mich geschämt für das.
Du hast dich geschämt?
Also, ja.
Obwohl man nichts dafür
geguckt hat. Ja, genau. Ich habe mich selber gefühlt, als ob ich ein Außerirdischer war, als ob ich nur ich sowas hätte und habe mich mal erst voll abkapselt. Und irgendwann ist dann aber, also du bist dann auch in so einem Ort, heute haben wir schon über das geredet, in so einem Ort Überlebensmodus, ja. Du bist dann eigentlich nur noch auf das eingestellt, was passiert als nächstes, kann ich das verarbeiten und kann ich das überleben? Also es geht einfach um das Überleben die ganze Zeit. Schaffe ich das und überlebe das? Also man hat auch viele Zwiegespräche über Gott und auch über den Tod. War da in psychologischer Behandlung 2 Jahre. Und das war mir ganz wichtig, weil man hat da einfach eine Berührung mit dem Tod. Man weiß nicht, ob man es überlebt oder ob man es nicht überlebt. Mhm. Und
hat man da aber Angst?
Ja, voll.
Du hast Angst gehabt?
Ja, ich habe Panikattacken gehabt. Okay. Ich habe richtige, starke Ängste gehabt. Habe aber das aber ganz gut in den Griff gekriegt mit traditionell chinesischer Medizin, also mit Akupunktur speziell. Habe auch Hanftropfen genommen und das hat mir auch brutal geholfen.
Du hast ja dann, ich habe ein paar Fotos gesehen, du hast ja dann auch keine Haare mehr gehabt,
ja,
oder?
Genau.
Und dann sehen das ja die Leute auch, oder? Was sind denn dann so Reaktionen im Alltag, wenn man Leid trifft, dann kommen wir ja nicht mehr drum herum, über das zu reden. Und vor allem stört es einen dann, wenn man irgendwie immer bemitleidet wird oder wenn man immer denkt, die Leute meinen jetzt nur, es geht mir wahnsinnig schlecht. Und
also während der Chemotherapie, da war ich voll am Sand. Also da habe ich nur noch, das war nur Überleben. Da ist nur darum gegangen, wie überlebe ich den heutigen Tag. Und dann in Zeiten, wo es mir gut gegangen ist, oder wo man wieder gemerkt hat, Chemotherapie lässt wieder nach und ich kann wieder, also ich heile wieder mehr sozusagen, da bin ich dann natürlich auch rausgegangen und da, also es ist zum Beispiel auch passiert, dass die Leute einfach zum Rennen gefahren kommen vor mir. Und manchmal habe ich es geschafft, dass ich sie aufmunter und manchmal habe ich es auch einfach nicht geschafft. Mhm. Und ich war aber kein Bes, aber ich habe die Frage gehasst, wie geht's dir? Weil es einem einfach scheiße geht.
Hast du das dann auch gesagt oder hast du gesagt, es geht?
Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also ich war mit Sicherheit sehr direkt und deshalb habe ich mich auch so abkapselt, weil ich einfach das nicht geschafft habe, dass ich dann für jemand anderen auch noch da bin, weil ich für mich da sein habe müssen. Ich habe mich eigentlich wirklich von Leid ferngehalten, oder ja, relativ lang von Leid ferngehalten. Und meine Familie hat mich da eigentlich auch brutal geschützt immer und die haben das dann abgewehrt oder die haben das dann mit den Leuten besprochen oder weil für die war es ja auch total schlimm. Und irgendwann habe ich aber dann gemerkt, naja, jetzt sind was vielleicht einmal, also tat es mir vielleicht einmal gut, ja, wenn ich über das rede und wenn ich mich da öffne. Und wie ich das tue, das war der beste Schritt, den was ich da habe können. Denn dann sind plötzlich, also Leute, die was ich vorher nicht richtig gekannt habe, haben mir dann eher eine Leidensgeschichte erzählt. Und somit habe mich ich auch nicht mehr so allein gefühlt. Ich habe mir dann gedacht, ah, okay, da gibt es andere, die schauen auch nicht so aus, als ob die irgendwie ein Drama oder irgendein gebeutelt sind von einem Leben. Und die haben genauso eine Bachtel zum Drang. Und das war eben der beste Schritt, was ich da habe können, dass ich dann endlich über das rede und dass ich sage, hey, ich hab das jetzt. Ja. Aber man hat auch so ein bisschen eine Versagensangst oder ja, Scham, würde ich schon fast sagen, weil man ja eigentlich, man möchte ja zur Gesellschaft dazugehören, wir als soziale Wesen. Und was ist da das Normalste von der Welt? Man möchte genauso sein wie alle anderen. Also man möchte auch Kinder haben, man möchte auch Familie haben, man möchte auch ein Haus haben. Und erst jetzt verstehe ich das, dass das einfach bei mir nicht so ist. Und jetzt kann ich es erst annehmen. Und jetzt sicher auch die ganzen Vorteile, die was ich habe. Ja? Aber wir sind halt einfach auch dahingehend erzogen worden, dass wir einfach gleich sind wie alle anderen. Aber jeder hat halt nicht dieses gleiche Schicksal, sondern das Leben beschert da halt oft auch irgendwelche anderen Herausforderungen oder auch spannende Sachen. Weil das, was jetzt da ist, sehr spannend.
Ja, wie du sagst, jeder möchte dazugehören. Kathi, wie hat sich denn bei dir so der Alltag verändert? Wie es dann vielleicht schon wieder besser gegangen ist, oder wie es wieder bergauf gegangen ist, wie hat sich dein Alltag verändert mit der Diagnose Krebs?
Also das Allerwichtigste habe ich erkannt, dass das Leben einfach irgendwann zu Ende ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich weiß, dass ich, also ich entscheide jetzt immer noch meine großen Entscheidungen, frage ich mich immer, wie darf ich mich entscheiden, wenn ich nächste Woche sterben darf. Also, und dann habe ich sehr eine schnelle, klare Antwort gleich. Und deshalb in meinem Alltag sorge ich jetzt sehr, sehr gut für mich. Also ich habe vielleicht vorher nicht so gut für mich gesorgt, ich habe mir nicht so viele Pausen gegönnt. Auch jetzt immer wieder verfalle ich in so ein altes Muster rein. Ja. Also ich muss einfach sehr achtsam sein mit mir. Aber ich mache zum Beispiel 5 bis 7 Mal Yoga die Woche. Ich ernähre mich gesund, habe mich vielleicht vorher auch schon gesund ernährt, aber jetzt vielleicht noch gesünder. Ich genieße vielleicht Momente, die mir wichtig sind oder die unglaublich schön sind, nur intensiver vielleicht. Ja. So würde ich sagen, hat sich mein Alltag verändert. Ja.
Kathi, du hast als Friseurin, du hast in deiner täglichen Arbeit mit Haar zum Tag gehabt und auf einmal fallen dir in der Chemotherapie die Haare ein bisschen aus. Hat das speziell für dich noch irgendwas in dir gemacht? Oder ist das das kleinste Problem, was man in dem Fall eigentlich hat.
Ja, also das war wirklich das kleinste Problem. Das war überhaupt nicht schlimm für mich, weil ich eben Friseurin gewesen bin, war es gewohnt, dass ich ständig andere Frisuren habe. Und es war überhaupt nicht schlimm für mich. Es war auch schön von meinem damaligen Partner, der hat aber gesagt, ja, da finden wir schon eine Lösung und das machen wir schon und das geht schon. Und wenn du einen an deiner Seite hast und auch meine Familie war so, dann haben wir eigentlich eher alle Spaß gehabt dabei. Also wir, da gibt es auch ganz lustige Fotos, die hoffentlich auch in meinem Buch dann reinkommen. Da haben wir uns einen riesen Spaß draus gemacht, wie mir mein Ex-Freund da meine Haare zum Beispiel angeschert hat. Mhm. Und ich habe dann ganz gern so Tücher getragen drauf, weil es ja Winter oder Herbst-Winter war. Und es war relativ kalt dann schon gleich und ich habe dann auch gefroren in der Nacht und habe dann eigentlich oft einen Kappen aufgehabt oder Tücher. Also Tücher haben mir total gut gefallen. Und ich habe auch, finde ich, schön ausgeschaut mit Glotzen.
Ich kann sie jetzt gar nicht feststellen, aber ja, das glaube ich auch. Stimmt, auf jeden Fall. Okay, also das war wirklich in war der Situation schlimm. Das kleinste Problem, was
ja.
du gehabt hast.
Ja.
Gerade die Zeit dieser Chemotherapie, das kann sich wahrscheinlich für uns keiner feststellen, aber was ist das für eine Gefühlswelt? Was spürt man da? Oder haben wir gar keine Zeit, über das nachzudenken, weil man einfach so kaputt ist?
Also es ist voll grausig. Es ist richtig grausig. Also es sind so seelische Schmerzen schon fast. Also so du kommst so zum... Du weißt gar nicht, wenn du jetzt irgendwie vielleicht Sport treibst, oder irgendwas, was dir deine Grenzen austesten lässt, machst, dann kannst du nur mal ein paar Schippen drauflegen und nachher weißt vielleicht ein bisschen, was das heißt, dass du an deine Grenzen kommst während der Chemotherapie. Also es ist so grausig, es tut so weh, es tut im Herzen weh. Es ist körperlich einfach grausig, weil dir dauernd schlecht ist. Du musst speimen, du bist erschöpft, du bist dauernd müde. Du hast Stimmungsschwankungen, fürchterliche Stimmungsschwankungen und du bist eigentlich ständig nur am Überleben. In einem Überlebenskampf bist eigentlich die ganze Zeit. Die Chemo ist bei mir zum Beispiel aufs Gehör gegangen, auf die Lunge und aufs Herz. Das heißt am Anfang, also ich habe der erste Chemoblock war eine ganze Woche, das waren 5 Tage und da habe ich nur gekrascht. Da war ich 5 Tage im Krankenhaus, habe 12 Stunden Infusion gekriegt und ich wollte nur heim. Und wenn die Woche aber dann vorbei ist und 2 Wochen vielleicht vorübergegangen sind, dann merkt man, wie schnell das der Körper eigentlich wieder regeneriert. Und am Anfang habe ich vielleicht gerade einmal ums Haus rumgehen können, weil ich wollte eigentlich alle Tage spazieren gehen und an die frische Luft. Und wie der Körper wieder regeneriert hat, habe ich mir gemerkt, ich kann wieder 100 Meter weitergehen oder 50 Meter weitergehen. Ja. Und muss vielleicht riesig oder brutal schnaufen, aber es tut sich was. Ja. Also es ist sofort regeneriert der Körper, weil es ist unglaublich eigentlich. Ja.
Du hast es ja schon gesagt, dass es ein Überlebenskampf ist und du hast ja eigentlich zurückgekämpft, jeden Tag ein Schritt mehr, Schritt für Schritt. Du hast die Krankheit besiegt. Wie war das bei dir genau?
Ja, das war voll schön. Das war der 1. Dezember. Also ich habe dann nicht die Höchstdosis gekriegt von den Chemotherapien. Also 4 Zyklen waren gewesen und 3 habe ich gekriegt. Und dann war aber mein Immunsystem aber schon so schlecht, dass ich mir Spritzen habe müssen, damit das Immunsystem wieder besser wird. Sogenannte Wachstumsfaktoren. Und dann ist der 1. Dezember gekommen und ich habe angerufen im Krankenhaus in Salzburg und dann haben sie gesagt, bei der finalen Untersuchung ist eben rausgekommen, dass quasi alles sauber ist und dass ich gesund bin und dass ich keine weitere Chemotherapie nicht brauche. Und dann ist natürlich der Damm gebrochen und es war unbeschreiblich ein schönes Gefühl. Und jetzt ja wieder denke ich an den 1. Dezember zurück. Wo ich einfach einen zweiten Geburtstag feiern darf, weil ich eine zweite Chance gekriegt habe.
Das heißt, du bist jetzt faktisch krebsfrei und voll gesund.
Ja, aber das heißt nicht, dass das nicht wieder zurückkommen kann. Mhm. Also man weiß das nicht. Aber natürlich ist niemand davor gefeit, gell? Also da ist gar keiner davor gefeit. Das weiß man nie.
Gerade du hast die Krankheit, aber auch irgendwie für dich genutzt. Du hast dein Leben komplett umgekrempelt, 180 Grad Wendung gemacht, hast dich auch beruflich neu orientiert. Hast aber auch, wir haben gerade vorher kurz darüber geredet, dadurch, dass deine Eierstöcke betroffen waren, hast du keine Eierstöcke jetzt mehr, bist jetzt in die Wechseljahre mit 38 Jahren. Ja, was ist dein aktuelles Leben und was hast du aus der Krankheit vielleicht auch mitgenommen für dich?
Also ich habe, mein Wunsch war der, der ist auch aus dem Bauchgefühl entstanden. Ich habe mir gedacht, wenn ich den Scheißdreck überlebe, dann möchte ich eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen und zwar auf Bali. Aus welchem Grund auch immer ich das mir gewünscht habe, das ist einfach so in meinem Kopf entstanden dann plötzlich.
Für der Hipster
einfach. Ja. Genau. Und hab das dann gemacht. Ja. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und mittlerweile darf ich vielleicht auch mit ein bisschen Stütz sagen, dass sich mein Leben jetzt so positiv verändert hat, dass jetzt das zu meinem Lebensmittelpunkt geworden ist. Das war ein großer Teil des Yoga, was mir geholfen hat, auch wieder zurück in meine Kraft zu kommen und auch immer noch ist. Und weil ich ja, wie du gesagt hast, in die Wechseljahr bin, habe ich eben auch mit Hormondysbalancen zum da, muss Hormone oder darf Hormone substituieren. Habe mich da natürlich auch ein bisschen befragt und nehme keine synthetischen Hormone, sondern bioidentische Hormone. Also falls da jemand Fragen hat, darfst du gerne auf mich zukommen. Ja, mit 38 Jahren die Wechseljahr ist auch nicht immer einfach. Man muss einfach, glaube ich, einen gesunden, ausgeglichenen Lebensstil führen. Und ja, ich habe das als Chance genutzt und ich habe mir gedacht, das ist jetzt meine zweite Chance. Wenn ich die jetzt vergeige, dann bin ich selber schuld. Mhm. Und habe das dann eben auch so genutzt, dass ich eben die Kräuterausbildung gemacht habe und jetzt und die Yogalehrerausbildung. Und das ist jetzt sozusagen mein Standbein, was ich als Selbstständige machen darf. Und mein Hauptthema sind Frauen. Frauen, die irgendwelche traumatischen Erlebnisse haben oder gehabt haben, denen ich wieder helfen darf, ja, in einer Kraft zu kommen. Und mit Kraft meine ich nicht immer was Kraftvolles zu tun, sondern man darf sie auch mal, also speziell wir Frauen dürfen uns auch mal Pausen erlauben. Und ich glaube, das ist ein riesiges Thema in unserer hektischen, stressigen Welt, dass man auch mal zur Ruhe kommen darf. Ja.
Also hat die Yoga jetzt eigentlich in deinem Leben einen sehr, sehr großen Stellenwert eingenommen. Was für Rolle hat Yoga für dich genau oder was bedeutet für dich Yoga?
Ach, Yoga bestimmt eigentlich mein Leben. Also ich stehe in der Früh auf und meditiere gleich. Ja, also Yoga ist unglaublich heilsam wirkt brutal ausgleichend auf mein Nervensystem. Mit Yoga bin ich einfach so viel achtsamer geworden mit mir selber. Ich habe meinen Körper besser kennengelernt. Ich weiß jetzt, wo ich an welche Radl dass ich schrauben muss, damit es mir besser geht. Weil natürlich haben wir Yoga-Lehrer Probleme. Oder wahrscheinlich haben es vielleicht speziell die Yoga-Lehrer Probleme. ja. Also Yoga ist einfach bestimmt eigentlich mein ganzes Leben. Und ich liebe Yoga und Yoga ist einfach mein Seelenheil, möchte ich fast sagen, ja.
Wenn ich jetzt da bei dir vorbei umschaue an die Wand, gell, links neben der Balkon dir, da steht der Schriftzug Lieblingsplatz an der Wand. Und ich kann sagen, Yoga kann man überall machen. Was ist vielleicht bei uns im Billesetal, was sind so deine Lieblings-Yoga-Plätze? Weil ich glaube, du bist da viel unterwegs, machst Yoga eigentlich überall, wo du gerade bist. Was sind also deine Lieblings-Yoga-Plätze im Billesetal?
Okay, spannend. Wenn ich dir jetzt euch verrate, also ich verrate den jetzt nur dir, da wo ich auch Leute dann treffen möchte. Und nicht meine ganz geheimen Yoga-Plätze. Ja. ja, ich mache ganz gern Wasser-Yoga. Im Billersee-Tal, der Billersee ist, glaube ich, ganz ein schönes Platzl, um Yoga zu machen. Ich bin auch voll gern ein Streitbein um am See, da gibt es den Speichersee. Da mache ich es auch voll, voll gern. Das ist auch so ein wunderschöner Platz. Und am Berfe oben gibt es auch ganz einen wunderschönen Platz. Da mache ich auch immer Yoga im Sommer. Da, und mein Lieblingsplatz verrate ich nicht.
Du musst sein Lieblingsplatz. Das ist dein Lieblingsplatz.
Natürlich.
Das darf geheim bleiben.
Ja, Kathi, wir haben gerade bei dir daheim ein paar Yoga-Übungen machen dürfen. Und ich glaube, bei dir daheim ist auch momentan eine sehr intensive Zeit, weil du veröffentlichst jetzt dann ein Buch. Mhm. Die Hauserinnen sind anscheinend sehr begabt im Bücherschreiben, weil wir haben ja schon mal die Melanie Horngacher gehabt, die ist ja auch Autorin. Um was geht es in deinem Buch? Wann kommt es aus und warum ist das ein Anliegen, dass du deine Erfahrungen in einem Buch festhältst?
Ja, also wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich wollte am Anfang eigentlich gar nicht drüber reden und habe aber dann gemerkt, dass das so viele Frauen oder speziell Frauen gut tut, wenn man das mit Frauen teilt. Das, weil sonst ist oft so, dass überall alles perfekt ist und dass alles happy-peppy ist und keiner traut sich über so schlimme Sachen reden. Und ich glaube, wenn man da einen Schritt mal zu die Leute oder auf die Leute zugeht, dann haben die vielleicht auch das Gefühl, okay, da gibt es mehrere Leute, denen was so geht. Manchmal geht es da einfach nicht gut. Und das darf auch sein. Also es ist leider in unserer Welt oft so, und speziell vielleicht in die sozialen Medien, und jetzt hat das Internet das Ganze nur ein bisschen verschärft, dass alle aber gut gehen zu scheint. Aber das ist nicht so. Und es ist auch nicht schlimm, also wenn es einem einmal schlecht geht. Also es darf einem oder ihr einmal schlecht gehen. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben, weil ich am Anfang gemerkt habe, ich bin da ein Alien und nur ich habe sowas, ja, in meinem Alter. Und habe mich so allein gefühlt und habe mich aber auch nicht getraut, außer zum Gehen. Und für die Leute ist eben das Buch, dass die mal sehen, was ist denn das eigentlich? Ja, also es wird ganz genau beschrieben, ich bin da sehr offenherzig. Aber ich finde das auch ganz wichtig, weil ich finde, nur dann kann man auch vertrauensvoll demjenigen gegenüberstehen. Und das verbindet auch so ein bisschen. Und ich glaube, das brauchen wir alles ein bisschen, dass wir wegkommen von unserem Perfektionismus und hin Mut zum Unperfekten haben. Ja, weil jeder hat irgendwas, was nicht ganz perfekt ist. Aber das macht uns aus. Und in dem Buch möchte ich auch lustige Sachen beschreiben, was mir passiert sind. Also dass Krebs nicht bedeutet, da ist alles nur schlimm und grausig, sondern es gibt auch lustige Anekdoten drinnen. Und was ganz das Wichtigste ist, dass es Überlebende gibt. Ja, also dass man mit Krebs auch überleben kann. Das ist mittlerweile kein Todesurteil nicht mehr. Und ja, und das sind eigentlich so meine Intentionen, warum ich das Buch geschrieben habe und womit ich ausgehen möchte und das mit der Bevölkerung oder mit den Menschen teilen möchte. Ja. Es kommt aus am 1. Dezember, so Gott will. Ich hoffe, ich wäre fertig. Ich habe noch einiges vor.
Was fehlt noch?
Ja, schon noch ein bisschen was. Also ich muss noch ein bisschen was schreiben. Okay. Das Cover habe ich noch nicht gemacht. Ich werde es auch im Eigenverlag verlegen. Mhm. Habe eine super Lektorin gefunden und die hilft mir jetzt da. Okay. Ja. Also es hat auch dahingehend wieder was Positives, weil mein Ex-Freund und mir uns ja getrennt haben. Mhm. Hat mir das jetzt wieder Ansporn gegeben oder mehr Raum und mehr Zeit, um sowas zu machen. Also es hat nichts, was nur was Negatives ist. Also es hat immer auch was Positives, so muss ich sagen. Genau.
Das heißt, 1. Dezember, ganz ein besonderes Datum.
Für ja, mich. Genau. Eben weil es auch das Datum ist, wo ich quasi meinen zweiten Geburtstag feiern darf. Und deswegen passt es jetzt ganz gut, dass ich es am 1. Dezember rauszubringe.
Wir drücken die Daumen, dass das funktioniert auf jeden
Fall. Kathi, uns da noch interessieren, wie geht's dir? Hast du Angst, dass die Krankheit wieder kommt?
Habe ich lange Zeit gehabt und deswegen habe ich auch Panikattacken gehabt. Aber Yoga und Meditation hat mir wieder geholfen, weil man lernt da auch mit seinen Gedankenmustern zu arbeiten. Also man wird sich da bewusst, was denke ich eigentlich den ganzen Tag, wie rede ich mit mir selber, wie denke ich über mich, woher kommen dir Sachen, die Gedanken in meinem Kopf eigentlich? Und wie kann ich dir selber manipulieren? Wir denken ja immer oft, wir sind dem ganzen Strom, oder wir denken eigentlich gar nicht drüber nach, aber diesen Gedankenstrom sind wir uns oft gar nicht bewusst und spüren gar nicht, dass wir da eigentlich selber Chef sind und selber denken dürfen, was wir wollen. Und das lernt im Yoga. Ja, und deswegen ist das auch so wertvoll für mich. Also das ist wichtig, dass ich mir dessen bewusst worden bin und dass ich das jetzt verändern habe können. Ja.
Kathi, wir haben vorher, wenn wir das Yin-Yoga gemacht haben, oft gehört, es ist weder gut noch schlecht. Was möchtest jetzt du vielleicht und kannst auch du Leute sagen, denen es auch einfach schlecht geht, die vielleicht nicht immer in so einer schlimmen Situation sind wie du, aber die auch irgendwie keinen Ausweg sehen oder denen es schlecht geht, was möchtest du denen vielleicht mitgeben von deinen persönlichen Erfahrungen her?
Spannende Frage. Ich glaube, wenn man im Überlebenskampf ist, dann kostet nur gerade das da, was du gerade da musst. Also wenn du jetzt gerade Chemotherapie hast, dann sollst du auf alle Fälle, wenn das dein Weg ist, weil es ist auch nicht von jedem der Weg, wer heilt, hat recht, also mach das, was dir hilft. Ja, also schau drauf, was brauchst du, damit es dir gut geht. Das kann bei dir ganz anders sein wie bei mir. Ja, also das kann sein, dass jemand anders was anderes braucht, als wie ich. Was mir geholfen hat, ist viel rausgehen in die Natur. Ja, das war vielleicht ganz wichtig. Und such dir das, was dir selber hilft, also was jedem persönlich hilft, ja, ganz individuell. Ich bin zum Beispiel auch davon überzeugt, dass ich das Ganze wahrscheinlich gar nicht überlebt hätte, wenn ich keine Menschen um mich herum gehabt hätte, die mir da geholfen hätten. Also wenn ich die nicht gehabt hätte, dann hätte ich das glaube ich nicht gepackt, also auf gar keinen Fall. Also ich glaube, du brauchst so ein gewisses Umfeld, das dich da durchtragt, weil das schaffst du nicht allein, das geht einfach nicht. Und ja, mach das, was dir Freude bereitet vielleicht auch, wenn du überhaupt Freude noch spüren kannst. Und tu das, was du brauchst, wo du das Gefühl hast, das tut dir gut. Und lass dir helfen.
Ist einfach das da, was jedem am besten tut.
Vielleicht ein bisschen mehr auf sich selber schauen.
Ja.
Weil ich glaube, das sind total, total schöne Abschlussworte. Wir möchten uns bei dir, liebe Kathi, bedanken, dass wir heute vorbeikommen dürfen, auch für die Yoga-Session und für dieses ehrliche, berührende Gespräch. Aber sicher kein einfaches Thema. Danke, dass du uns da einen Einblick gegeben hast und auch, dass du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Einblick gegeben hast.
Können Sie sicher viel aussagen aus dem Gespräch.
Und bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken wir uns natürlich auch wieder, dass ihr es uns eure Zeit geschenkt habt und danke fürs Einschalten und wir freuen uns schon wieder aufs nächste Mal.
Und wir sagen so lange,
Fertig.
Danke.